Sie hören den Artikel Blade Runner (Kapitel Romanvorlage und Einfluss, Rezeption, Fortsetzungen, Spin-offs und Nachfolger), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Blade Runner (2049) Romanvorlage und Einfluss: Der Film basiert auf Philip K. Dicks Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen, unterscheidet sich aber in vielen Einzelheiten von der Vorlage. Einige Änderungen, auch größere, lassen sich leicht nachvollziehen: Die Religion des Mercerismus, eine surreale Szene in einer von Androiden geleiteten Polizeidienststelle, oder das identische Aussehen der Figuren Rachel und Pris hätten erklärt werden müssen und damit den Film über die Maßen verlängert. Die Darstellung der Replikanten im Film wird als eine der wichtigsten Änderungen gegenüber dem Buch angesehen. Dick konzipierte sie als seelenlose, egoistische Wesen. Während der Film ihnen schon durch die Bezeichnung Replikant schließlich Menschlichkeit und Menschenrechte zugestehen will, wendet das Buch sich am Ende gegen diese Möglichkeit. Dicks Text konzentriert sich auf die Feststellung, dass Menschen sich manchmal wie Maschinen verhalten. Der Film macht die umgekehrte Aussage. Die Frage, was menschlich ist, wird im Buch fast ausschließlich in den Gedanken Deckards diskutiert. In der ersten Version des Films sollte dies offenbar durch die Voice-overs Deckards wiedergegeben werden. Im Director's Cut vertraute der Regisseur darauf, dass diese Frage schon hinreichend durch das Handeln der Replikanten aufgeworfen wird, besonders bei der im Vergleich zum Buch am stärksten aufgewerteten Figur Roy. In Rezensionen gibt es sehr unterschiedliche Deutungen und Bewertungen der Unterschiede zwischen Buch und Film. Auf geringe Werktreue der Adaption weisen die meisten Rezensenten hin. Auch die Drehbuchautoren Fancher und Peoples haben erklärt, sich nur lose an Dicks Buch orientiert zu haben. Es ist aber auch konstatiert worden, dass der Film zumindest die Kernaussagen Dicks korrekt wiedergebe. Schließlich gehen unter jenen, die deutliche Unterschiede erkennen, die Meinungen darüber auseinander. Der BPB-Filmkanon stellt den Hang zum globalen Weihespiel des Films der satirischen verrückten Vorlage gegenüber und sieht im Fehlen des bittersüßen Sarkasmus den einzigen Makel des Films. Andere sehen zwar ebenfalls Dicks Satire durch einen abstrakten Symbolismus ersetzt, halten den Film aber gerade wegen seiner Änderungen für kraftvoller. Schließlich ist auch die Position vertreten worden, Buch und Film seien zwei voneinander unabhängige, bedeutende Werke mit ähnlicher, aber nicht gleicher Botschaft. Philip K. Dick selbst war zunächst sehr skeptisch gegenüber dem Film und kritisierte ihn schon in der Entwurfsphase öffentlich. Nachdem er einige Sequenzen aus dem Film gesehen hatte, unter anderem auf Einladung Ridley Scotts, änderte Dick seine Meinung und äußerte sich enthusiastisch über das Projekt. Nach Aussage Paul Sammons war es vor allem die veränderte Darstellung der Androiden, die Dick zunächst gegen den Film eingenommen hatte. Schließlich sei er aber damit einverstanden gewesen und habe seine Warnung vor menschlicher Arroganz im Film, wenn auch durch andere Mittel als im Buch, verwirklicht gesehen. Obwohl man Dick die damals für ihn sehr hohe Summe von $75.000 anbot, um ihn eine Neufassung seines Romans als Buch zum Film schreiben zu lassen, lehnte er ab und widmete seine Energie einem neuen Buch, für welches er deutlich weniger Geld bekam. Dick starb wenige Monate vor Erscheinen des Films. Ein Vorbild für das Los Angeles des Films ist offensichtlich Fritz Langs Metropolis. Als weitere filmische Vorläufer sind Was kommen wird, Just Imagine und Alphaville genannt worden. Atmosphäre und Teile der Handlung stehen auch in der Tradition des Film noir. Ridley Scott und Sid Mead haben als weitere Inspirationen für das Design Edward Hoppers bekanntes Gemälde Nighthawks angegeben, zudem das französische Comicmagazin Metal Hurlant oder dessen US-amerikanisches Pendant Heavy Metal, hier insbesondere die von Dan O'Bannon verfasste und von Moebius illustrierte Kurzgeschichte The Long Tomorrow. Rezeption. Umsatz. Der Film lief in den Vereinigten Staaten am 25. Juni 1982 in 1295 Kinos an. Mit etwas über 26 Millionen Dollar spielte er zumindest in den Vereinigten Staaten nicht einmal die Produktionskosten wieder ein. Ein Grund für das schlechte Abschneiden war, dass gleichzeitig E.T., der Außerirdische, in die Kinos kam und den Markt für Science-Fiction-Filme für Monate besetzt hielt. In der Bundesrepublik Deutschland war der Film zunächst unter dem Titel Aufstand der Anti-Menschen angekündigt, kam aber dann unter dem Titel Der Blade Runner am 14. Oktober 1982 in die Kinos und fand ungefähr 1 Million Besucher. Kritiken. Beim ersten Erscheinen 1982 war die Reaktion der Kritiker gemischt. Einerseits wurde der Film als ambitioniert gelobt. Durchweg hoher Anerkennung fanden das Szenenbild, nach den Entwürfen Scotts und Sid Meads realisiert von Lawrence G. Paul, und die Spezialeffekte, für die der Oscar-Preisträger Douglas Trumbull verantwortlich war. Weiteres Lob gab es für Vangelis Musik. Wiederholt kritisiert wurde dagegen, dass die Entwicklung des Plots und der Charaktere hinter der formalen Gestaltung zurückbleiben. Zitat von Phil Hardy aus Die Science-Fiction-Film-Enzyklopädie: Überwältigt von den großartigen Sets und den auffallenden Bildern ist die dünne Handlung streckenweise davon bedroht, ganz zu verschwinden. Zitat Ende. Einige Kritiker hielten den Film für zu lang, auch für langweilig. Bekannte Rezensenten, die den Film für misslungen hielten, waren beispielsweise Pauline Kael und Roger Ebert. Der Filmdienst lobte dagegen die Ruhe und Stilisierung über weite Strecken des Films, ebenso wie die brillanten Szenerien des Verfalls, kritisierte aber die Vernachlässigung von Handlungsführung und Charakterzeichnung. Über die Voice-Over-Kommentare gab es unterschiedliche Ansichten, das Happy End wurde von den meisten Kritikern als aufgesetzt und unpassend empfunden. So schrieb der Spiegel: Das kitschige Happy End sei eine falsch verstandene Konzession an die Riten des Kinos, und der britische Kritiker David Pirie urteilte über das Ende sogar, Zitat, das Voice-Over des Helden und das Ende wirken, als hätten sie sich aus einem anderen Film hierher verirrt. Zitat Ende. Viele Rezensenten wiesen auf die stilistischen Bezüge auf den Film noir hin. Insbesondere erkannten die Filmkritiker in Deckard scharenweise den Philip Marlowe des 21. Jahrhunderts. Helmut Karasek bezeichnete den Film als düstere Replik auf den Weltraumoptimismus von E.T., lobte sein eindrucksvolles, albtraumhaftes Zukunftsdesign und sah im Film durch dessen überraschende, tiefsinnige Seiten einen weit überdurchschnittlichen Science-Fiction-Film. Von den mit Ausnahme Harrison Fords 1982 recht unbekannten Darstellern ist insbesondere Rutger Hauer gelobt worden, der es schaffe, beim Zuschauer Sympathie für eine Kampfmaschine zu wecken. Phil Hardy schreibt: „ Hauer reißt den Film mit seiner seltsam bewegenden Rolle eines abtrünnigen, arischen Replikanten, der blind für mehr Zeit kämpft, an sich. “Rudi Steiner schreibt: „ Ein weiterer Grund, warum der Film seine Zuschauer dermaßen packte, ist die Darstellung des Roy von Rutger Hauer. Am Ende des Films bereuen wir unseren Irrtum. Wir können Roys Handlungen verstehen. Als Roy dann stirbt, leiden wir mit ihm. Auch Sean Young und Harrison Ford fanden bei der Mehrzahl der Kritiker Anerkennung. Teile des Publikums waren 1982 offenbar dadurch irritiert, dass Fords Rolle nicht den durch Star Wars und Indiana Jones geweckten Erwartungen entsprach. In diese Richtung äußerte sich auch Scott in einem Interview, als er davon sprach, dass die Fans eines Stars vom Kaliber Harrison Fords ihren Helden damals nicht auf Frauen schießen sehen oder erleben wollten, wie er verprügelt wird. Dass die Figur Deckard kein Held und keine Identifikationsfigur für das Publikum ist, wurde von Kritikern an beiden Versionen des Films bemängelt. Der Director's Cut von 1992 wurde, anders als die erste Fassung, überwiegend gelobt, die Änderungen wurden begrüßt. Nigel Floyd schreibt, Zitat: „In seiner früheren Fassung war der Film ein Meisterwerk mit Fehlern. In Scotts restaurierter Fassung ist er einfach ein Meisterwerk.“ Stefan Kraus schrieb, Zitat: „Der Director's Cut erweist sich nicht nur als die filmisch bessere Version, sondern auch als die einzig logische.“ Die hohe Anerkennung für den Director's Cut ist dennoch erstaunlich, weil zumindest einige früher kritisierte Punkte dort nicht wesentlich verändert wurden. Offenbar sahen die Kritiker sie nicht mehr als so schwerwiegend an wie 10 Jahre zuvor. Einige gaben auch zu, ihre Meinung geändert zu haben. Einige blieben jedoch bei ihrer Kritik und verwiesen auf Elemente des Films, die sie immer noch oder ohne die Voice-Overs noch mehr als verwirrend oder sinnlos empfanden. Es ist auf die polarisierende Wirkung des Films beim Publikum hingewiesen worden. Viele fänden ihn sehr gut, viele aber auch sehr schlecht. Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre taucht der Film in vielen der populären Listen bester Filme auf. Dabei ist er in Publikumsbefragungen meist noch besser platziert als bei Befragungen von professionellen Filmkritikern. Auszeichnungen. Der Film erhielt unter anderem die folgenden Auszeichnungen: 1982 Los Angeles Film Critics Association Award für Jordan Cronenweth als bester Kameramann. 1983 3 BAFTA Awards, wieder für Jordan Cronenweth als bester Kameramann, Charles Nody und Michael Kaplan für beste Kostümausstattung, Lawrence G. Paul für bestes Szenenbild sowie 5 weitere Nominierungen. 1983 der Hugo Award für das beste Drehbuch. 1983 London Critics Circle Film Award, Sonderpreis für das visuelle Design an Lawrence G. Paul, Douglas Trumbull und Sid Mead. 1993 Aufnahme in das National Film Registry. Daneben gab es 2 Nominierungen für den Oscar, für das beste Szenenbild und beste visuelle Effekte und eine Golden Globe-Nominierung für die Musik von Vangelis. In 4 Kategorien war Blade Runner für den Saturn Award nominiert, nämlich bester Science-Fiction-Film, beste Regie, beste Spezialeffekte und bester Nebendarsteller. Eine weitere Nominierung für den Saturn Award erhielt 1994 der Director’s Cut als beste Veröffentlichung auf Video. Die Originalversion wurde 1983, der Director’s Cut 1993 beim Fantasporto Film Festival als bester Film vorgeschlagen. Jordan Cronenweth erhielt 1982 eine Nominierung für die beste Kameraführung von der British Society of Cinematographers. 2003 erstellte die Bundeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit zahlreichen Filmschaffenden einen Filmkanon für die Arbeit an Schulen und nahm diesen Film in ihre Liste auf. Fortsetzungen, Spin-offs und Nachfolger. Bücher. Kevin Wayne Jeter, ein Freund von Philip K. Dick, hat bisher drei Fortsetzungen geschrieben. Die Rechteinhaber des Films erlaubten ihm, den Namen Blade Runner zu benutzen. Die Bücher tragen im Original die Titel Blade Runner II: The Edge of Human, erschienen 1995, Blade Runner III: Replicant Night, aus dem Jahr 1996 und Blade Runner IV: Eye and Talon, aus dem Jahr 2000. Jeters Bücher sollten dabei eine Fortsetzung sowohl zu Dicks Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen als auch zum Film sein, was aufgrund der deutlichen Unterschiede zwischen diesen beiden schwierig ist. Um dennoch einen möglichst breiten Leserkreis zu erreichen, benutzt er eine sowohl in Bezug auf den Film als auch auf die Romanvorlage einfachere Sprache und bedient sich des Kniffs, Handlung eher zu erklären, als sie darzustellen. Auf Deutsch sind bisher die Bücher 2 und 3 erschienen, wobei der zweite Teil hier lediglich Blade Runner II heißt, ohne den Zusatztitel. Er erschien im Heyne Verlag. Der dritte Band ist im Doppelpack mit dem zweiten zusammen unter dem Titel Blade Runner – Die Rückkehr erschienen. Film. Der 1998 erschienene Film Star Force Soldier spielt nach Aussagen von Regisseur Paul W.S. Anderson und Drehbuchautor David Peoples in derselben fiktiven Welt wie Blade Runner. Peoples, der Co-Autor des Blade Runner Drehbuchs war, baute einige Bezüge dazu ins Drehbuch von Soldier ein. Nachdem Ende 2008 Vermutungen über einen möglichen Nachfolger auftauchten, räumte John Glen zunächst ein, dass er sich zusammen mit Bud Yorkin und Travis Wright bereits vor einigen Jahren, nämlich in den Jahren 2003 bis 2005, mit einer Fortsetzung beschäftigt hätte. Glen dementierte jedoch persönlich, weiter in das Projekt involviert zu sein, indem er sagte, Zitat: "Travis and I actually broke off as writing partners years ago." Zitat Ende. Auch Travis Wright relativierte später die Gerüchte, indem er einräumte, dass zwar verschiedene Ansätze entwickelt wurden, aus denen aber kein produktionsreifes Drehbuch entstand. Er sagt, Zitat: "John Glen and I were paid to explore a potential secret sequel from 2003 until 2005 and wrote several BR sequel approaches working with Bud Yorkin. We never went to script." Zitat Ende. Mitte 2009 plante Ridley Scott zusammen mit seinem Sohn Luke und seinem Bruder Tony Scott die Produktion der Webserie Purefold. In Zusammenarbeit mit dem Studio AG8 sollten Kurzgeschichten im Internet veröffentlicht werden, die zeitlich vor der Blade Runner-Geschichte angesiedelt sind. Die Kurzfilme sollten unter der Creative Commons Lizenz BY-SA produziert werden. Das Projekt sah außerdem vor, dass die Benutzer maßgeblich Einfluss auf die Geschichten nehmen konnten. Weiterhin war angedacht, dass Hersteller das Projekt zum Product Placement nutzen, um so die Finanzierung zu unterstützen. Da die Scott-Brüder und das Produktionsstudio AG8 jedoch nicht im Besitz der Rechte am Material von Philip K. Dick waren, war ein direkter Bezug auf Blade Runner nicht möglich. Im Frühjahr 2010 wurde bekannt, dass das Projekt aus finanziellen Gründen eingestellt werden konnte. Am 3. März 2011 ließ Alcon Entertainment in einer Pressemitteilung verlautbaren, dass sie in finalen Verhandlungen mit Bud Yorkin stehen, um die Rechte an Blade Runner zu erwerben. Möglich wären demnach eine Fortsetzung und ein Prequel zum Originalfilm von 1982. Ridley Scott hat mittlerweile bestätigt, dass ab frühestens 2013 an einem neuen Film gearbeitet werden soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass Harrison Ford an der Fortsetzung wieder mitwirkt, ist recht hoch. Allerdings sei noch nicht klar, ob nur als Cameo-Auftritt oder als Hauptcharakter. Im Februar 2015 wurde bestätigt, dass mittlerweile ein Drehbuch von Hampton Fancher und Michael Green vorliegt, dass Harrison Ford erneut die Rolle des Rick Deckard verkörpert und dass die Dreharbeiten unter Regie von Denis Villeneuve stattfinden sollen. Computerspiel. 1997 veröffentlichte die Spielefirma Westwood Studios das offizielle PC-Spiel Blade Runner. Die Handlung findet in etwa zeitgleich zum Film statt. Der Spieler übernimmt die Rolle des Blade Runners Ray McCoy und entscheidet, ob er einer Gruppe von Replikanten um ihren Anführer Clovis hilft oder diese aus dem Verkehr zieht. Je nachdem, wie er sich entscheidet und wer vom Computer zu Beginn als Replikant festgelegt wurde, gibt es 12 unterschiedliche Endsequenzen, wobei das Gameplay aber dennoch recht linear ist. Mehrere Nebendarsteller des Films sprechen auch im Spiel ihre Rollen. Hörspiel. 1999 wurde vom Bayerischen Rundfunk eine Hörspielfassung produziert, die 2005 vom Hörverlag als CD mit einer Lauflänge von 53 Minuten verlegt wurde. Für Bearbeitung und Regie zeichnete Marina Dietz verantwortlich. Als Sprecher waren unter anderem Udo Machtfeitel, Sophie von Kessel und Max Tiedorf zu hören. Indirekter Einfluss. Der Film gilt als atmosphärisch und visuell prägend für die später, ebenfalls in den 1980er Jahren, entstandene Literaturrichtung Cyberpunk. William Gibson hat erklärt, dass er seinen einflussreichen Roman Neuromancer schon begonnen hatte, als er Blade Runner sah. Auch ihn hatten die Heavy-Metal-Comics inspiriert. Bis heute ist der von Scott und Mead konzipierte Look des Films Vorbild für viele fantastische Werke. Oft genannt werden hier etwa die Filme Brazil, Terminator, Batman, Robocop, Das fünfte Element, Strange Days und Matrix sowie die Fernsehserien Max Headroom und Total Recall 2070. Auch eine Reihe von Animes, etwa Akira, Bubblegum Crisis, Cowboy Bebop, Silent Möbius, Armitage 3 und Ghost in the Shell und Computerspielen etwa Snatcher oder Final Fantasy VII im Umfeld des Cyberpunk-Genres ist von Blade Runner beeinflusst. Als direktes Remake kann die südkoreanische Produktion Natural City von Ming Byung-chun aus dem Jahr 2003 gelten. Dieser Film greift nicht nur die Optik von Blade Runner auf, sondern übernimmt auch zum Großteil den Handlungsverlauf. Das Thema der Menschlichkeit von Robotern und Androiden beziehungsweise der Unterscheidbarkeit zwischen Menschen und Humanoiden wird in vielen weiteren Filmen aufgegriffen, wie zum Beispiel Aliens, AI – Künstliche Intelligenz, I, Robot und Der 200-Jahre-Mann, wobei die zugrunde liegenden Erzählungen der beiden letztgenannten Filme älter als Dicks Werk sind. Blade Runner machte Philip K. Dick posthum in Hollywood bekannt. Später gedrehte Filme, die Geschichten Dicks als Vorlage haben, sind etwa Die totale Erinnerung (Total Recall), Screamers, Minority Report, Paycheck – Die Abrechnung, A Scanner Darkly und Next. Es gibt viele weitere Werke, vor allem der Popkultur, die auf den Film Bezug nehmen. Darunter sind etwa Stücke der Gruppen Audioslave, White Zombie und des Sängers Gary Numan. Das Video zu Tonight, Tonight, Tonight von Genesis ist in Szenen im Bradbury Building nachempfunden und wurde auch dort gedreht. Für das Cover ihres 1986 erschienenen Albums Somewhere in Time nahm auch die englische Heavy-Metal-Band Iron Maiden Anleihe bei Blade Runner, der sogar namentlich genannt wird. Die Bandfotos für dieses Album entstanden in einer Art Fuhrpark, zu dem auch das Flugauto und das normale Auto gehören, mit denen Deckard und Gaff unterwegs sind. In ihrem Song Time, What is Time? Von dem 1992er Album Somewhere Far Beyond greift die deutsche Speed-Metal-Band Blind Guardian das Thema auf. Die britische Sängerin Kim Wilde veröffentlichte 1984 auf dem Album Teases and Dares ein Stück mit dem Namen Blade Runner und verwendete hierin auch einige kurze Sound-Samples aus dem Kinofilm. Das 1996 erschienene Album Dead Cities der englischen Electronica-Band The Future Sound of London erzeugt durch Musik, Thematik und Cover-Artwork eine düster endzeitliche Atmosphäre und zitiert dabei auch Blade Runner oder speziell seinen Film-Soundtrack. Im Stück My Kingdom wird ein Gesangssample aus Rachel's Song verwendet. Der im Film erstmals erwähnte fiktive Ort Tannhäuser Tor hat in Science-Fiction-Kreisen weitere Verbreitung gefunden. The Replicants und The Blade Runners waren Namen zweier Gruppen aus der Atari ST-Demoszene. Der Name der Demogruppe Howjob, die sich nach der gleichnamigen Band Howjob benannte, geht vermutlich auf einen Übersetzungsfehler in der deutschen Synchronisation des Films zurück. Der Artikel Blade Runner, Kapitel Romanvorlage und Einfluss, Rezeption, Fortsetzungen, Spin-offs und Nachfolger wurde vom Benutzer Blick am 23. Mai 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden